Neu in der ARD Audiothek.
Es ist der 15. September 2008.
Die Finanzkrise in der US-Bankenwelt hat einen neuen Höhepunkt erreicht und die Börsen weltweit erschüttert. Die Investmentbank Lehman Brothers meldete nach Milliardenverlusten Insolvenz an. Der größte Konkurs seit Jahrzehnten.
Die Kreditwürdigkeit Griechenlands ist in den letzten Tagen weiter gesunken. Und das ist ein Teufelskreis.
The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
Athen schmeißt die Troika raus.
Die ganze Nacht durch verhandelten die Staats- und Regierungschefs der Eurozone mit den Banken.
And believe me, it will be enough.
Geschafft? Podcast von Klaas Christoffersen. Mitarbeit Norbert Zeeb. Folge 3. Geld.
Und nun? Nachrichten aus der Bankenwelt des Jahres 2023.
Americans can have confidence that the banking system is safe.
Die Amerikaner könnten sich darauf verlassen, der Bankensektor sei sicher.
Die neue UBS kommt auf verwaltete Vermögen von über 5 Billionen Dollar.
Im März geraten in den USA die Banken Silicon Valley und Signature in Schieflage. In der Schweiz strauchelt die Credit Suisse. In einer dramatischen Rettungsaktion übernimmt die Schweizer Großbank UBS das Geldinstitut.
Eigentlich hat es seit 2007 praktisch kein Jahr ohne große Rettungsaktion am Finanzmarkt gegeben. Also wir haben die Finanzkrise, die ja so 2007, 8, 9 ging, dann die Eurokrise 10 bis 12 und dann ging ja die ganze Zeit es noch weiter, dass die Zentralbanken mit der Niedrigzinssituation auch zur Stabilisierung beigetragen haben. In Deutschland hat die letzte Bankenrettung 2019 mit der NordLB stattgefunden. Das ist gar nicht so lang her.
Das ist der Bankenkritiker Gerhard Schick und ich bin Klaas Christoffersen. Hallo. In diesem Podcast geht es um die Polykrise der vergangenen Jahre. In der ersten Folge haben wir auf die Pandemie geschaut, auf Corona. In der zweiten Folge ging es um Kriege, dabei vor allem um den Krieg in der Ukraine, der sozusagen vor unserer Haustür stattfindet. Seit Oktober 2023 gibt es ja auch noch einen weiteren Krieg, der die Welt in Atem hält, nämlich im Nahen Osten. Und diese vielen, oft gleichzeitigen Krisen haben zumindest nach meinem Gefühl mit der Finanzkrise angefangen, die sich vor etwa 15 Jahren ereignet hat. Und darum soll es in dieser Folge gehen. Und dabei will ich Ihnen und euch zeigen, dass Vorgänge auf den Finanzmärkten nichts völlig Abstraktes sind, was für Laien total unverständlich ist, sondern dass Zinsen, Kredite und so weiter ganz erheblich beeinflussen, zum Beispiel wie wir wohnen und welche Wohnungen sich Normalverdienerinnen und Verdiener noch leisten können. Ein Beispiel aus Hamburg hat mein Kollege Norbert Zeeb mitgebracht. Dazu später mehr. Erstmal soll es hier um die Grundlagen gehen. Die Geschichte beginnt mit faulen Immobilienkrediten in den USA. Die hat die findige Finanzindustrie in den frühen 2000er Jahren, also vor etwa 20 Jahren, zu ziemlich undurchsichtigen Produkten gebündelt und dann weiterverkauft. Und als Zertifikate, etwa von der Investmentbank Lehman, landeten solche Papiere schließlich sogar bei Sparkassenkundinnen und Kunden in Deutschland. Und die haben, als das Kartenhaus dann im September 2008 einfach in sich zusammenfiel, ihr investiertes Geld verloren.
ABS, Asset-Backed Securities, CDO, Collateralized Debt Obligations, CDS, Credit Default Swaps.
Der Grund ist eigentlich eine zu hohe Schuldenlast gewesen. Es gab eine Immobilienblase, wo sehr viel Schulden aufgenommen wurden für Immobilien, die das nicht so wert waren. Und auch die Banken haben eben sehr viel mit Schulden finanziert. Und diese Schuldenaufnahme ist dann über diese komplexen Finanzprodukte eigentlich verschleiert worden. Niemand hat mehr gesehen, wie viel Schulden da waren.
Das ist Gerhard Schick, den haben wir am Anfang dieser Folge schon mal gehört. Er war mal Bundestagsabgeordneter der Grünen und Finanzpolitiker. 2018 hat er die Bürgerbewegung Finanzwende ins Leben gerufen, gemeinsam mit Ökonominnen und Politikern wie zum Beispiel Gesine Schwan oder Norbert Blüm. Und das ist ein Verein, der sich als Lobby der Bevölkerung gegenüber den Banken und Finanzinstitutionen versteht. Getragen wird er von Spenden, Mitgliedsbeiträgen und auch Fördergeldern von gemeinnützigen Stiftungen. Schick und seine Mitstreiter wollen die Politik, die deutsche und die europäische Politik, unter Druck setzen, damit sie die Finanzmärkte regulieren.
Während das Thema in der Öffentlichkeit noch präsent war, 2008, 2009, sind viele gute Regulierungsinitiativen gestartet worden, Kommissionen eingesetzt worden, Gesetzesprojekte auf den Weg gebracht worden. Und dann, als sich in der Öffentlichkeit kaum mehr jemand für diese Themen interessierte und die Experten unter sich waren, konnte sich die Lobby eigentlich sehr gut wieder durchsetzen.
Gerhard Schick kritisiert, dass Banken ihre Geschäfte immer noch mit zu wenig eigenem Kapital betreiben können. Sie müssen sich also immer noch stark verschulden und dadurch steigt natürlich auch das Risiko, dass sie pleite gehen. Und Ratingagenturen sind seit 2008 unbehelligt geblieben. Ratingagenturen, das sind Unternehmen, die Finanztitel nach ihrer Kreditwürdigkeit bewerten. Und die lagen zum Beispiel bei diesen gebündelten US-Hypotheken, die die Finanzkrise ausgelöst haben, damals völlig daneben. Bezahlt werden die Ratingagenturen übrigens weiterhin von ihren Auftraggebern, den Banken. Und das ist ein ungelöster Interessenkonflikt. Fazit: Das große Geschäft geht weiter.
Ein ganz großer Teil dessen, was seit der Lehman-Pleite angewachsen ist am Finanzmarkt, ist im Bereich der Schattenbanken, also von wenig regulierten Investmentfonds, Hedgefonds etc. passiert.
Und das kann passieren, weil es auf der Welt eben überschüssiges Geld gibt, das gut angelegt sein will. Und das können dann sehr vermögende Einzelpersonen machen. Oder dieses Geld stammt auch von Fonds, in denen Erspartes steckt. Zum Beispiel Pensionsrücklagen von vielen Kleinanlegern. Der Kulturwissenschaftler Josef Vogel, ihr kennt, Sie kennen ihn schon aus den vorigen Folgen, der bezeichnet in seinem Buch Das Gespenst des Kapitals, das er über die Ursachen der Finanzkrise von 2008 geschrieben hat, die Finanzmärkte als, Zitat, strukturell instabil. Und das seien sie eigentlich schon ziemlich lange, nämlich bereits seit 50 Jahren. Damals lief ein internationales Abkommen aus, das sogenannte Bretton Woods-Abkommen. Das hatte relativ feste Wechselkurse zwischen den Währungen garantiert. Und als das auslief, waren Spekulationen mit Devisen, also mit Währungen, Tor und Tür geöffnet.
Dadurch hat sich nun eine gewisse Entfesselung von Finanzmärkten hergestellt, in der der Anteil von Finanztransaktionen an wirtschaftlichen Leistungen ins Exponentielle gewachsen ist. Ein Prozess, den man eben Finanzialisierung nennt und wo nun die Rendite auf den Finanzmärkten wesentlicher sind als beispielsweise die Erwirtschaftung von Gewinnen auf dem Gebiet der produzierenden Industrie.
Seit Beginn der Finanzkrise hat Deutschland, und wenn ich jetzt Deutschland sage, dann meine ich damit eigentlich uns alle, nämlich die Steuerzahlerinnen und Zahler, über 70 Milliarden Euro für die Bankenrettung ausgegeben. Und das ist natürlich Geld, das sagt der Finanzmarktkritiker Gerhard Schick, das an anderer Stelle gefehlt hat.
Wenn wahnsinnig viel Geld bereitgestellt werden muss, um das Vermögen von Bankaktionären zu schützen, und nichts anderes ist ja eine Bankenrettung, dass letzten Endes Finanzkapital vom Steuerzahler gerettet wird und dieses Kapital gehört den reichsten Menschen, ist das in sehr kurzer Zeit eine Umverteilung von unten nach oben. Und viele Leute empört das auch.
Weil es ein Gefühl von Ungerechtigkeit erzeugt. Es entsteht ein gesellschaftliches Klima, in dem auch rechte Ressentiments gedeihen können. Um den Rechtsruck geht es übrigens genauer in der 6. Folge des Podcasts. Aber das Thema ist eben auch für die Finanzmärkte wichtig.
In einer Studie von 2016 haben die Wirtschaftswissenschaftler Manuel Funke, Moritz Schularik und Christoph Trebesch gezeigt, dass extrem rechte Parteien bei Wahlen nach Finanzkrisen ihren Stimmenanteil stark steigern können. Die Forscher haben dafür hunderte Urnengänge in 20 Industriestaaten seit 1871 berücksichtigt. Bei Wirtschaftsabschwüngen, die nicht die Finanzmärkte ausgelöst hatten, zeigte sich dieses Muster übrigens nicht.
Viele Menschen suchen also am rechten Rand Schutz und Halt in diesen unsicheren Zeiten. Und gleichzeitig versucht unser Nachbarstaat auch 2023 noch eine große Bankenrettung.
Es ging darum, einen Beitrag zur Stabilisierung der internationalen Finanzmärkte zu leisten, den Finanzplatz Schweiz zu schützen und auch unsere Volkswirtschaft zu schützen.
Das ist die Schweizer Finanzministerin Karin Keller-Sutter. Die hat an einem späten Sonntagabend im März 2023 bekannt gegeben, dass die größte Bank der Schweiz, die UBS, ihre etwas kleinere Konkurrentin, die Credit Suisse, die CS, übernehmen wird. Und das Ganze abgesichert mit Milliarden von Steuergarantien.
Ein Ausfall der CS hätte gravierende volkswirtschaftliche Verwerfungen in der Schweiz und in anderen Ländern zur Folge gehabt.
Die Credit Suisse war schon jahrelang in verschiedene Skandale verwickelt und hatte auch schon zusehends das Vertrauen der Aktionäre verloren.
So im Lauf des Jahres 2022 fing es an, dass immer schneller die Einlagen abgeflossen sind und die Bank also da nach und nach ein Problem hat. Und dann hätten eigentlich schon die Aufsichtsbehörden eingreifen müssen, das haben sie aber nicht getan. Und deswegen kam es dann zu diesem hektischen Rettungswochenende.
Noch eine Bank war too big to fail. Auch so ein Begriff aus der Zeit der Finanzkrise 2008. Das bedeutet, die Bank war zu groß, als dass sich Wirtschaft und Gesellschaft eine Pleite hätten leisten können. 2023 ist nicht nur die Credit Suisse gestrauchelt, sondern auch die Silicon Valley Bank in den USA. Und beides ist in einem völlig veränderten geldpolitischen Umfeld passiert, als während der großen Krise 2008 und in den Folgejahren. Denn jetzt ist die Inflation hoch und auch die Zinsen sind hoch. Jahrelang war das aber genau umgekehrt. Damit die USA und die EU nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 folgende wieder auf die Beine kamen, haben die Zentralbanken ihre Leitzinsen gesenkt, teils bis auf 0%. Und das geschah in der Hoffnung, dass dann auch die Banken ihre Kreditzinsen senken und Firmen günstiger an Kredite herankommen. In der EU sollte auf diese Weise außerdem der Euro stabilisiert werden.
The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
Der damalige Chef der Europäischen Zentralbank Mario Draghi 2012.
Herr Draghi hatte vor Augen, dass das Geld, das man da reingeschossen hat, in die Realwirtschaft wandert.
Das ist Dirk Löhr, Professor für Steuerlehre und ökologische Ökonomik an der Hochschule Trier. Er forscht schwerpunktmäßig zu Flächennutzung und Bodenpolitik.
Tatsächlich hat die Realwirtschaft aber nur einen Bruchteil dieses Geldes aufgenommen und der große Teil ist in die Finanzstratosphäre geraten. Das heißt, es wurden aufgeblasen, vor allen Dingen Aktien und auch Immobilien. Und da vor allen Dingen auch der Boden, also der hat eine sehr hohe Dynamik gehabt.
Auf diese Weise kommt die Finanzkrise durch die Mittel, mit denen sie bekämpft werden soll, am Ende auf dem deutschen Mietmarkt an und wird dort sehr konkret spürbar. Denn die Konsequenzen der ganzen Immobilienrallye sind am Ende hohe Mieten.
Also Deutschland im Durchschnitt ist eigentlich gar kein Problem. Aber in einem durchschnittlich 30 Zentimeter tiefen Fluss kann man auch möglicherweise ertrinken. Ne? Und diese Untiefen, die hatten wir vor allen Dingen in den dynamischen Großstädten. Ne? Und da haben wir teilweise Situationen gehabt, dass viele Haushalte mehr als 30 oder sogar mehr als 40% ihres verfügbaren Einkommens für Wohnen aufwenden mussten.
Die Lösung für dieses Problem sieht die Politik meist darin, möglichst viel zu bauen, um den angespannten Wohnungsmarkt zu beruhigen und zu entlasten. Aber da kann auch viel schiefgehen. Das sieht man zum Beispiel an einem Projekt in Hamburg.
Wir sind hier die Bezirksversammlung von unten, tatsächlich die erste Bezirksversammlung von unten in Altona. Wow!
Das ist eine Aufnahme von einer Protestveranstaltung im Mai 2022. Aufgenommen hat sie mein Kollege Norbert Zeeb. Wir haben damals gemeinsam für den NDR über den Wohnungsmarkt berichtet. Ich habe Norbert jetzt nochmal getroffen und mit ihm über die Sendung von damals gesprochen.
Ja, also erstmal, was war das denn für eine Versammlung?
Ja, dazu haben verschiedene Initiativen aufgerufen, darunter Knallt am Dollsten, benannt nach dem Werbespruch Holsten knallt am Dollsten.
Also es ist sehr wohl möglich, dass die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt die Stadtplanung in ihre eigenen Hände nehmen.
Ja, und bei dem Protest damals ging es ja um das sogenannte Holsten-Areal. Beschreib mal, was das ist.
Ja, das ist eine riesige Fläche, 86.000 Quadratmeter groß, mitten in Hamburg-Altona, wo die Holsten-Brauerei ihr Bier gebraut hat. Und nach den Plänen der Stadt hätte da eben längst ein Quartier mit mehr als 1200 Wohnungen, mehreren Kitas, Einzelhandel und Büros entstehen sollen.
Ja, also entstehen sollen. Das heißt, es steht noch nichts. Aber man muss schon sagen, dass die da schon schweres Gerät mal aufgefahren haben und nach auch die alten Holsten-Betriebshallen ja auch abgerissen haben.
Das stimmt, aber Neubau gab es eben nicht, obwohl das seit Jahren angekündigt war. Und das ärgert Theo Bruns. Das ist der Sprecher der Initiative Knallt am Dollsten. Und den hören wir jetzt.
Das Problem ist, dass also dieses Gelände zum Spielball, also der Spekulation geworden ist. Es ist viermal weiterverkauft worden an diverse Investoren und der Grundstückspreis hat sich dadurch vervielfacht.
Investoren haben das Grundstück einfach immer weitergereicht und mittlerweile ist es im Besitz der Consus Real Estate AG, die wiederum zur Adler Group gehört.
Ja, und man muss auch anmerken, diese Spekulation ist eben auch ein Effekt von den hohen Bodenpreisen.
Dazu ist dann aber noch ein anderes Problem gekommen.
Jetzt ist in dem letzten halben Jahr der Investor sehr in Verruf geraten, weil ihm Bilanzbetrug vorgeworfen wird. Es ist auch so, dass ihm dann die Wirtschaftsprüfungsfirma KPMG das Testat für den Jahresabschluss 2021 verweigert hat. Wir sagen aber auch, dieser Investor ist so diskreditiert und so unseriös, dass es sich wirklich verbietet, dass die Stadt mit ihm einen städtebaulichen Vertrag abschließt.
Die Stadt selber hat aber auch daran gezweifelt, dass die finanziell angeschlagene Adler Group noch in der Lage ist, das Projekt zu stemmen. Das Bezirksamt Altona hat dann das Projekt auch gestoppt. Bruns und seine Mitstreiter haben aber gefordert, dass die Stadt eine Enteignung machen soll. Und das ist dann nicht passiert.
Nachdem du dich das erste Mal mit Theo Bruns getroffen hast, ist etwa ein Jahr vergangen und jetzt hast du ihn ja wieder gesehen.
Ja, ich habe Bruns dann nochmal an einem Stand verschiedener Initiativen aus Altona und dem Schanzenviertel am Rande des Stadtteilfestes Altonale getroffen. Und der Bau des Holstenquartiers hat noch immer nicht begonnen. Der Investor, die Adler Group, wollte unbedingt das Quartier weiterhin bauen, aber das Gelände soll jetzt inzwischen verkauft werden.
Also es waren ja verschiedene Investoren, die sich gleich gemeldet haben. Also Dieter Becken, also der größte private Hamburger Immobilienunternehmer, war dabei. Dann das Konsortium Saga Quantum, was die Stadt sicher bevorzugen würde, diese Variante. Also ein kommunales Wohnungsbauunternehmen zusammen mit einem Projektentwickler, der in Hamburg aber auch nicht gerade gut beleumundet ist. So, ne? Aber es ist völlig unklar, wie sie das durchsetzen wollen, dass Adler dann tatsächlich eben an die Saga und Quantum verkauft und nicht an irgendeinen anderen internationalen Investor.
Bruns und seine Mitstreiter glauben nicht, dass sich eine klima- und sozial gerechte Bebauung mit renditeorientierten Investoren überhaupt umsetzen lässt. Und gerade beim Bebauungsplan für das Holstenquartier müsse nachgebessert werden. Der Anteil an Sozialwohnungen soll erhöht werden, es soll mehr Grünflächen, weniger Versiegelung gebaut werden. Grundsätzlich braucht es dann eben für die Stadtentwicklung andere rechtliche Rahmenbedingungen.
Weil also das sind so zentrale Bereiche des Lebens oder man sagt der Daseinsvorsorge, also wie Bildung, Erziehung, Wohnen, Gesundheit, die man eben nicht dem freien Markt überlassen kann. Und das ist an dem Beispiel jetzt des Immobilienmarktes noch mal ganz krass deutlich geworden. Und deswegen muss man in eine andere Richtung denken. Also es wird das ja wieder neu diskutiert unter diesem Begriff der neuen Wohnungsgemeinnützigkeit, dass man eben sagt, die Stadt hat dann die Möglichkeit, eben kommunale Wohnungsbauunternehmen oder genossenschaftliche Wohnungsbauunternehmen also zu bevorzugen, die eben eine Deckelung der Rendite haben und die das reinvestieren. So, ne? Also wo wirklich dann gebaut wird im Interesse der Nutzerinnen und Nutzer, das sind die Menschen, die darin wohnen, ne? Und nicht die Aktionäre, die eben eine maximale Rendite oder Ausschüttung erwarten wollen.
Die Chancen, dass irgendwann mal Wohnungen auf dem Holstenareal stehen werden, sind geringer geworden. Das liegt daran, dass Boden- und Hauspreise mittlerweile gefallen sind. Dafür aber sind Baukosten und Zinsen für Immobilienkredite deutlich gestiegen. Der Bodenwirtschaftsexperte Dirk Löhr beobachtet, dass Bauunternehmen kaum noch neue Projekte realisieren würden. Dabei sagt er auch, dass die Nachfrage nach Wohnraum weiter hoch bleibt.
Und das wird dazu führen, dass sich mittelfristig die Verknappung weiter fortsetzt und dass auch die Mieten weiter ansteigen werden und auch die Immobilienpreise nur vorübergehend gedämpft werden, aber in der Tendenz weiter ansteigen.
Drastisch gestiegen sind aber auch andere Kosten und das spüren alle wirklich täglich.
Jetzt ist es amtlich. Das Leben wird teurer, viel teurer.
Angesichts steigender Preise im Supermarkt, an der Tankstelle und bei der Heizkostenabrechnung ist die Stimmung in der Bevölkerung an einem ganz sensiblen Punkt.
Beim Sparen von Energie steht natürlich der Umgang mit dem Heizen an erster Stelle. Am effektivsten runter mit der Zimmertemperatur. 1 Grad weniger ergibt 6% Einsparung.
Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie, gerissene Lieferketten, knappe Materialien. Und dann Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Russland fällt als Energielieferant aus. Strom- und Gaspreise explodieren. Im Herbst 2022 liegt die Inflation bei mehr als 10%. Ein Jahr später sind es knapp unter 4%. Die Teuerungsrate bei Lebensmitteln ist allerdings weiterhin deutlich höher.
Auch meine Familie und ich bekommen diese Preissteigerung zu spüren. Anfang 2023 haben sich zum Beispiel die Abschläge für den Stromanbieter bei uns um 50% erhöht. Und da ist die Strompreisbremse, also der Teil der Kosten, die der Staat übernommen hat, schon mit eingerechnet. Aber meine Frau und ich, wir verdienen beide und kommen ganz gut durch. Vielleicht bei durchschnittlich niedrigerem Girokontostand und Rücklagen, die langsam dahinschmelzen. Aber es geht uns deutlich besser als vielen anderen, wie wir denken, die eben nicht so privilegiert sind.
Wir haben ja nach Corona die nächsten Krisen gehabt, ne, mit dem Ukraine-Krieg und der Inflation und den Energiekosten.
Das ist Angela La Cognata. Das ist die Besitzerin der Cafeteria, ein Café direkt bei mir um die Ecke. Angela hat in der ersten Folge schon erzählt, wie sie die Corona-Zeit erlebt hat. Aber ihre Geschichte ist natürlich weitergegangen.
Also im Moment ist es halt so, dass die Kosten für die Gastronomie extrem gestiegen sind. Und wir haben das im Prinzip ein bisschen ausgeglichen mit diesen 12% Differenz auf die Mehrwertsteuer. Statt 19 zahlt man auf Speisen ja im Moment nur 7.
Eine Entlastung aus der Corona-Zeit, die aber nur bis Ende 2023 gelten sollte. Die Gastronomiebranche wollte das beibehalten, hat auch viel protestiert. Aber die Bundesregierung ist am Ende hart geblieben. Und jetzt gelten eben wieder 19% Mehrwertsteuer auf Speisen. Die Entlastung ist weggefallen.
Wenn das wegfällt, dann kann ich nur die Preise um 12% erhöhen. Und dann ist eben auch die Frage, wer sich das dann noch leisten kann.
Dabei müsste sie im gutbürgerlichen Hamburger Stadtteil Eppendorf doch eigentlich eine zahlungskräftige Kundschaft haben. Angela ist sich trotzdem nicht sicher, ob ihre Gäste diese weitere Verteuerung in ihrem Leben mitmachen würden. Sie hat da eine andere Perspektive.
Letztendlich sollte ja ein Kaffeehaus oder auch insgesamt Gastronomie nicht nur für die oberen Schichten zur Verfügung stehen, sondern eben auch, dass sich das jeder leisten können muss. Und das sehe ich ein bisschen als Problem an.
Man sieht, die großen Krisen kommen in der einen oder anderen Form bei den Einzelnen an. Ein Krieg und eine Pandemie beeinflussen die Preise und das merkt natürlich auch das Café an der Ecke. Eine Immobilienkrise in den USA führt letztlich zu einem dramatischen Einbruch der Weltwirtschaft. Und diese ganz große Krise, die 2008 ausgebrochen war, die haben Regierungen und Zentralbanken mit Mühe und Not in Grenzen halten können. Doch kaum war das irgendwie geschafft damals, stand schon die nächste Herausforderung vor der Tür, oder besser gesagt, an den Grenzen. Und darum geht es in der vierten Folge. Es geht um Flucht. Zum Beispiel aus Eritrea.
Ja, weil in Eritrea gibt es eine Diktatur. Man kann nicht einfach bleiben. Das ist das Problem in Eritrea.
Geschafft. Podcast von Klaas Christoffersen. Mitarbeit Norbert Zeeb. Folge 3. Geld. Es sprachen Lisa Hagmeister, Beate Rüsopp und der Autor. Technische Realisation Manuel Gluschewski, Sven Kohlwage und Philipp Neumann. Regie Susanne Krings. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2024.
ARD.